Wollen wir einfach raushauen?
Wir hauen einfach raus.
Ja, und damit sagen wir Moin Moin, liebe Metalheads und Metalheadinnen da draußen. Für euch sind ein paar Tage vergangen seit der letzten Folge, für uns nur ein paar Minuten, denn hier wird hintereinander geballert bis zum geht nicht mehr. Denn es gibt ein Album, was uns sehr interessiert. Und wenn ich uns sage, dann meine ich natürlich Tim und
den Doc.
Genau, ein Album, wo ihr alle trinken müsst, wenn wir es, wenn wir den Namen aussprechen, denn es wird euch nicht verborgen geblieben sein. Gloryhammer haben ihr viertes Album raus. Doc, wie findest du das?
Feuern aus allen Warple Laserblastern hier.
Warple Laserblastern.
Surprise, Motherfuckers, we are back again. Genau, ja, es gibt eine Rückkehr bei Gloryhammer zu dem Kingdom of Five. Das ist der Titel des neuen Albums, Return to the Kingdom of Five. Schöne Anspielung an Rhapsody, die ja auch irgendwann mal so ein Return-Album gemacht haben.
Aber, und das muss man, da muss ich nur noch mal einhaken, ich finde das insbesondere ganz gut getroffen, weil es ist wirklich 10 Jahre her, seit Tales from the Kingdom of Five raus sind. Das ist mir,
schau an, schau an.
Ist mir erst aufgefallen, als ich in die Diskografie geguckt habe. Und auch wieder so ein Moment, man merkt, man wird alt. So lange ist es tatsächlich schon her. Aber qualitativ an nichts abgenommen, die Band sogar noch was dazu gewonnen.
Ich würde auch sagen, dass das mal ein hammergeiles Album geworden ist. Ich meine, Gloryhammer standen ja so ein bisschen in einer schwierigen Situation, ne? In der vorletzten Folge, da habe ich ja schon ausführlich über das Angus Mac 6 Album geredet. Thomas Winkler ist nicht mehr der Sänger von Gloryhammer, ist jetzt ersetzt durch Sosos Michael, der immer noch damit leben muss, dass er da jetzt gewisse Fußstapfen und gewisse Erwartungen, wie der Sänger von Gloryhammer zu sein hat, erfüllen muss. Und nachdem es ja mit Fly Away eine erste Teaser-Single so für zwischendurch gab, die mit der Geschichte und so jetzt auch gar nicht viel zu tun hat, gibt es jetzt das erste volle Album, das von und mit dem neuen Sänger Socios produziert wurde und wo sich natürlich alle gefragt haben, wie klingt denn das und klingt das noch nach Gloryhammer?
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, die Frage hat sich schon erübrigt, als man Fly Away gehört hat. Also es gibt ja welche, die YouTube-Crowd, die schon sein Cover von dem Jetpack-Song, dem Enchanted Jetpack-Song von Gloryhammer gehört haben, da war eigentlich schon klar, okay, der Junge kann was. Aber nach der Tour und nach der Single und jetzt spätestens nach dem Album sollte auch wirklich dem Letzten klar sein, dass das ein sehr, sehr würdiger Ersatz für den Winkler ist.
Ja, so. Ich würde auch sagen, er macht den Job sehr gut. Ich finde, er hat eine klasse Stimmrange, die man in diesen neuen Songs auch wieder richtig hört. Ich habe in einem Review gelesen, und das kann ich bis zum gewissen Grad nachvollziehen, dass er halt weniger Druck hinter der Stimme hat, dass er irgendwie nicht so ganz so, das presst nicht so sehr im Vergleich zu Toms Stimme. Das würde ich sagen, kann man hören, aber dafür würde ich fast sagen, dass das musikalische Niveau bei ihm eher höher ist. Und ich meine, so die Trademarks von Toms Stimme, das war auch so ein bisschen Gekreische teilweise, und das
ich hab's hat Socios halt nicht. Der Metalhammer hat schmeichelhafterweise eine Reibeisenstimme draus gemacht.
Ja, ja, ja. Und ich meine, charakteristisch ist Toms Stimme, das kann man nicht bestreiten, aber ich finde, Socios macht seinen Job sehr gut. Damit haben wir jetzt schon mal den Elephant out of the room, aber uns interessiert ja nicht dieser schnöde Sängervergleich, der eigentlich auch vielleicht gar nicht so produktiv ist, sondern uns interessiert, was wir da vorgesetzt bekommen haben, was wir hören dürfen auf Return to the Kingdom of Five.
Ja, ein wilder Mix aus nuklearen Explosionen, nuklear-powered Motorbikes und vor allen Dingen Double Wizard. Dun, dun, double Wizard. Ich glaube, über keinen Teil des Albums hat sich das Subreddit so sehr beömmelt wie über das.
Ja. Zumal das ja schon lange irgendwie angekündigt war, dass das irgendwie so Thema bei dem Album sein sollte. Und es gab mal die Idee, dass es auch einen Song namens Double Wizard gibt. Boah, da müssen wir jetzt eigentlich gleich in die Story einsteigen, ne?
Ja. Ja. Was ist denn, wieso denn überhaupt zwei Wizards?
Ja, also der reale Hintergrund dahinter ist ja, jeder in der Band Gloryhammer spielt ja einen Charakter und das sind nicht nur die vier Helden, sondern das ist auch der böse Wizard Sargothrax, der Keyboarder, und der ist halt am Anfang vom Mastermind der Band Chris Bowers selbst dargestellt worden. Er hat selbst in der Band Keyboard gespielt und hat dann irgendwann gesagt, gleichzeitig mit Ailstorm und allem anderen, was er so macht, ist ihm das zu viel, und hat deshalb einen guten alten Freund, nämlich den Mike Barber, an die Keyboards geholt, und der hat eine gewisse optische Ähnlichkeit mit Chris und insbesondere, wenn er so eine Kapuze trägt. Und deshalb ist jetzt seit mittlerweile, glaube ich, 7 Jahren Vollzeit der Mike Barber, der Keyboarder und mittlerweile auch substanzielle Songwriter von Gloryhammer, hat also einen absolut berechtigten, vollen Einfluss auf die Band. Aber für viele Gelegenheitsfans ist immer noch Chris Bowes als Sargothrax mit der Band verbunden. Und deshalb wirkt es manchmal so ein bisschen so, als gäbe es diese Person, diesen Charakter Sargothrax zweimal.
Aber trotzdem wird da manchmal, hat man das Gefühl, dass das nicht so wahrgenommen wird. Ein ja. Fun Fact, Stand jetzt ist Mike Barber auch noch gar nicht in dem Wikipedia-Artikel von Gloryhammer aufgeführt.
Gut, das kann doch gar nicht sein, oder?
Da steht bei den Keyboards immer noch Doc Chris. Das und ist nur Doc Chris.
Das ist aber ganz schön albern mittlerweile, ja.
Na, wirklich albern.
Ja. Also die beiden sind ja auch ganz eng befreundet und schreiben auch zusammen Songs. Und Mike Barber hat auch ein bisschen Songwriting-Credit auf dem letzten Ailstorm-Album. Und die sind zusammen in Wizard's Throne, wo jetzt übrigens Mike auch den Gesang übernehmen wird, wenn es dann mal ein zweites Album gibt. Und das ist jetzt also nicht so, dass das irgendwie eine Konkurrenz ist. Im Gegenteil, die arbeiten ganz eng im Team. Und deswegen ist es halt ganz interessant, dass wir jetzt ein Album haben, was die ganze Zeit darauf hinarbeitet, dass da plötzlich Sargothrax zweimal vorhanden ist.
Double genau.
Wizard.
Genau, das haben sie ja schon so ein bisschen vorhergenommen, weil im letzten Album, da war ja ganz am Ende, gab es die Durchsage, dass Sargothrax Clone Nummer X1578 aktiviert werden soll.
Mhm.
Genau, und wie das alles dann in der Lore von Gloryhammer funktioniert, das gab es ja auch ein bisschen im Musikvideo zu Keeper of the Celestial Flame of Abernathy zu sehen.
Mhm. Genau, die Story ist zum Teil schon so ein bisschen gespoilert worden mit der ersten Single Keeper of the Celestial Flame und natürlich auch mit der zweiten Single Holy Flaming Hammer of Unholy Cosmic Frost. Auch eine sehr schöne Rhapsody-Anleihe. Man muss ja sagen, das Album hat musikalisch, die haben das auch angekündigt, dass es die ultimate Hommage ist an den 2000er Power Metal. Und das finde ich immer sehr lustig, weil Power Metal ist für mich persönlich immer 90er. Aber die 2000er Phase, die hat natürlich auch eine ganze Menge geprägt. Das war die Hochzeit von Rhapsody und Dragon Force. Auch Bands wie Stratovarius oder so haben da natürlich noch eine gewisse Bedeutung gehabt. Und dann kam da so eine ganze neue Welle. Achso, natürlich Sonata Arctica darf man nicht vergessen an der Stelle. Und diesen Spirit trägt das Album ja komplett mit, würde ich sagen. Also die Songs erinnern mich mehr als alte Gloryhammer-Sachen an genau das. Und die Zeit, wo die das am ehesten noch hatten auf vorherigen Alben, war tatsächlich das Debütalbum Tales of the Kingdom of Five. Das war erkennbar auch eine gewisse Rhapsody-Hommage und das haben sie jetzt halt wieder aufgegriffen. Also von daher ist das Album auch korrekt betitelt und Ja, ich finde, es knallt in der Hinsicht insgesamt ganz gut.
Ja.
Also auch hier komme ich nicht um einen Angus Mac6-Vergleich drumherum, während Angus Mac6 als Band unglaublich auf Keyboard-Melodien gesetzt hat und alle Songs so ein bisschen auf Pop-Metal mit wenig Gitarrenanteilen und viel Keyboard- und Gesangsmelodien gemacht hat. Das habe ich ja im Review zu dem Album ausführlich rausgearbeitet, knallt einem auf diesem Album doch sehr oft die Gitarren und die Double Bass und so weiter entgegen, halt so ein bisschen im Rhapsody-Stil, aber dieses Album ist eindeutig ein Metal-Album, Power-Metal-Album und kein Pop-Metal-Album, würde ich
Ja, auf
sagen.
jeden Fall. Ja, was ich noch sagen muss, was mir halt sehr, sehr gefallen hat, ist, es gab es ja eigentlich immer schon, dass Glory Hammer sehr, sehr viel zitiert hat und sehr, sehr viel Samples irgendwo eingearbeitet hat. Aber dieses Album ist das erste Album, wo ich finde, dass sie irgendwie genügend Songs angesammelt haben, die sie gut und lustig ich sag mal, zitieren, selber zitieren und verarbeiten können. Also das beste Beispiel ist ja dieses Double Wizard, womit angekündigt wird, dass der große Sargothrax jetzt zweimal da ist. Was eigentlich zu dem Glory Hammer Intro von einem anderen Song auftaucht. Naja, also das hat schon sehr, sehr viel Spaß gemacht und ja, Chris Bowes typisch verstecken sich natürlich auch ganz, ganz viele Easter Eggs auf dem Album, aber zu denen kommen wir gleich.
Ja. Ich möchte mal das Zitat von Double Wizard noch ein bisschen ausführen. Das kommt ja aus dem letzten, dem epischen Song, der schon Maleficus Geminus heißt oder im vollen Titel Maleficus Geminus Colossus Matrix 38b oder 38b Ultimate Invocation of the Binary Trauma Thurge. Das fand ich auch schon sehr schön. Und diese Mathematikanspielungen, das ist ja auch so ein Chris Bowes-Ding, der ja einen Bachelor in Mathe hat. Nee, aber dieses Double Wizard Zitat geht dann gleich schön lateinisch weiter. Sorcerus Geminus, Diabolica Duplicatus, Diabolica Ultimae. Also das schöne Pseudo-Latein, das haben sie auch wieder eingeführt. Das war ja auch auf dem letzten Album schon sehr präsent. Genau. Vielleicht mal so der Reihe nach durch. Also wir haben uns jetzt kein direktes Ziel gesetzt, wie wir das Review so machen, aber so ein bisschen Track by Track macht schon Sinn. Wollen wir Musik und Inhalt parallel machen? Ja, ne?
Ja, auf
Glaube ich,
jeden
in allem
Fall.
besprechen.
Genau. Wir beginnen wie so oft mit einem sehr stimmigen Intro. Incoming Transmission. Genau, das so ein bisschen die Szene setzt für das, was passiert.
Genau. Das Interessante ist ja, also was man da storymäßig wissen muss, das letzte Album Tales from Beyond the Galactic Terror Vortex, das endet ja damit, dass durch göttliche Einschreitung, Divine Intervention, und mit Gott meinen wir natürlich den Hootsman, dass da letztendlich der böse Zauberer Sargothrax vernichtet wurde, aber dass als Teil dieser Vernichtung dann ein interdimensionaler Morsecode in die Vergangenheit geschickt wurde, in das Kingdom of Five nach Dundee, wo Sargothrax damals in der Vergangenheit in einer anderen Dimension tatsächlich schon sich einen Klon parat gelegt hat, und der wird durch diesen Morsecode aufgeweckt. Und das ist eben die Incoming Transmission im Intro. Das Intro ist ansonsten jetzt nichts Besonderes. Glory Hammer hatten das ja ganz schön bei den letzten beiden Alben Intros, dass die so ein bisschen die Band vorgestellt haben und so die Themen der Songs für die einzelnen Bandmitglieder dargestellt wurden, was dann auch immer sehr gut funktioniert hat, wenn sie das als Live-Intro benutzt haben und dann halt zu den passenden Passagen die Bandmitglieder auf die Bühne gekommen sind. Darauf haben sie hier jetzt verzichtet. Das ist einfach nur ein Intro. Würde ich
Genau.
sagen. Ja.
Ja, dann geht's weiter mit dem Holy Flaming Hammer of Unholy Cosmic Frost, eine der Singles, die man schon kannte. Wo storymäßig beschrieben wird, wie es in dem Königreich Dundee aussieht, bevor dort alles in die Binsen geht. Ja, und da kann man, haben wir eigentlich schon relativ viel bei der, als die Single gedroppt ist, zugesagt. Also ist ein Song, der richtig gut nach vorne geht, der genau da gut aufgehoben ist, wo sie ihn hingesetzt haben. Da kommt man gleich in Stimmung.
Absolut. Und der Song hat wie kein anderer für mich einen absoluten Rhapsody-Vibe. Ich muss sagen, als Single mochte ich den erst gar nicht so, weil ich nicht so ein riesiger Rhapsody-Fan bin. Der Song ist für mich aber doch sehr gewachsen und er macht halt total, was er an der Stelle soll. Er hat einen unglaublichen Happy-Vibe und stellt halt das ja, sehr prosperierende Königreich Five halt nach dem Ende der Geschehnissen des ersten Albums da, wo dann halt eben der originale Angus MacFife dann mittlerweile König ist und auf dem Thron sitzt und es dem Königreich gut geht und ne, also da irgendwie der Ralathor den Kindern auf dem Turm der Magieschule dann Feuerbälle beibringt und die werden dann im Lied auch besungen. Und das ist halt einfach so ein happy, ja, wirklich Rhapsody-Vibe-Song, der dann aber am Ende plötzlich so ein Gloom and Doom, so also Impending Doom-mäßige Transition mitmacht, wo die Musik auch sehr anders wird. Und da geht es dann halt darum, dass diese hereinkommende Transmission von dem Morsecode dann eben den Klon vom bösen Zauberer Sargus Rex aufweckt und der dann erstmal nichts Besseres zu tun hat, als sich die größte Atombombe, die dann da irgendwie für ihn auch vorhanden ist, zu schnappen und dann mal am Ende des ersten Songs ganz kräftig das komplette Kingdom of Five in die nukleare Katastrophe zu reißen und so komplett zu zerstören. Also der erste Song endet erstmal damit, dass diese ganze Welt zerstört wird und alle tot sind.
Genau, dass das große Dandexian Wasteland entsteht.
Genau. Und damit wird nämlich diese heile Fantasy-Welt, die schon auf dem ersten Album eine Rolle gespielt hat, plötzlich umgewandelt in ein postapokalyptisches Wasteland eben. Und da sind wir hier dann plötzlich in einem Mad Max-Szenario. Und das ist das Szenario, mit dem das Album ab dann weiterspielt. Also erste Album Fantasy-Welt, zweite Album dann plötzlich Weltraum, dritte Album verdrehte Paralleldimension und jetzt sind wir in dem postapokalyptischen Wasteland.
Genau. Ja, genau, da gibt es auch einen kleinen Zeitsprung zum nächsten Song, nämlich Imperium Dandexia, wo dann eben beschrieben wird, auch ganz spannend, wenn der Holy Flaming Hammer noch nicht der Einstand für Sojourner Michael war, dann auf jeden Fall Imperium Dandexia, weil an dem Song hat er nämlich auch mitgearbeitet und den Refrain geschrieben.
Okay.
Der Mike Barber hat nämlich im Interview auch nochmal betont, dass der Sojourner Michael eben nicht nur als Sänger sehr, sehr hilfreich für die Band ist, denn er kennt sich auch in Musiktheorie aus, was auch nicht immer gegeben ist, wohl bei tourenden Bands, und das vereinfacht wohl vieles. Genau, aber in dem Song wird halt eben so ein bisschen beschrieben, was jetzt der Ist-Zustand ist. Also alles ist kaputt, Einöde, und Robots and Goblins are roaming the land, the peasant folk cower and run. Also ja, Mad Max, wie man es mag, ja, genau. Ist ja auch so ein bisschen auf dem Cover schon zu sehen, wo ein riesiger Atompilz ist und Angus MacFife den Sargoth Rex auf einem Motorrad durch die Einöde verfolgt.
Genau. Dieser Atompilz, das ist übrigens inspiriert von dem Zar Bomba, der großen Atombombe der Russen im Kalten Krieg. Soll also wirklich so die größte Atomexplosion sein, die man sich vorstellen kann. Und der Song ist passenderweise halt eben auch das Debüt des Angus MacFife, der jetzt in diesem Album eine Rolle spielt. Das ist nämlich Angus MacFife der Zweite, während es auf dem ersten Album halt Angus MacFife der Erste war. Und der ist halt auch König im ersten Song. Holy Flaming Hammer ist es jetzt der erste Song, in dem eben Angus McFives the Second der Hauptprotagonist ist und es halt eben auch auf dem Rest des Albums bleibt. Der interessanterweise den Atompilz überlebt hat, indem sein Vater gestorben ist. My father died in the War of Dundee. By magical spells I was saved. Hidden for years in a castle in space. I swore to rise again to take my revenge. Das heißt also, auch hier ist die Weltraumthematik, die ab dem zweiten Gloryhammer-Album nicht mehr wegzudenken ist, groß mit einbezogen. Und ja, das ist jetzt halt das Debüt des anderen Angus McFife, der in diesem Albumzyklus halt eben ein Rambo-artiges Stirnband trägt und sich damit halt von den anderen Angus McFife abhebt. Und das finde ich eigentlich ganz...
Patronengurt.
Genau, und das finde ich eigentlich ganz geckig, weil auf den ersten drei... im ersten Album war es halt Angus McFife der erste und dann ab dem zweiten Album war es Angus McFife the 13th und der war es dann auch in der Paralleldimension des dritten Albums. Und okay, diese Rolle ist stark mit Thomas Winkler verbunden, aber jetzt haben wir halt eben einen neuen Angus McFife und der sieht halt eben aus wie Socios. Also ich finde, das kann man ganz gut übernehmen an dieser Stelle.
Auf jeden Fall. Ja, es ist ganz lustig im Gloryhammer-Wiki auch, wie das alles aufgeschlüsselt wird und dass du dann für jeden Angus McFife und Angus McFife the 13th dann eben einen anderen hast. Beziehungsweise bis jetzt war es ja nur der Thomas, aber der Wechsel damit dann jetzt halt begründet wird.
Ja.
Genau.
Ja, songmäßig ist der Song ein anderer Stil, würde ich sagen, als der Opener. Also die Stimmungsveränderung, die wird ganz gut auch hier musikalisch übertragen. Der Song beginnt kräftig hart, also da wird wirklich gleich Gitarre reingeballert. Also überhaupt nicht so dieses Pop-Element von Gloryhammer. Und ich finde den Song auch so ein bisschen weniger straightforward, aber eigentlich tut der Band an dieser Stelle meiner Meinung nach sehr gut, weil es eben nicht nur alles Happy Dancy Universe on Fire ist, sondern auch mal ein Song, der so ein bisschen mehr Komplexität drin hat. Und ja, finde trotzdem, dass der einen ganz, ganz guten Refrain hat. Der geht mit jedem Hören mehr ins Ohr und entwickelt sich so ein bisschen zum geheimen Fave für mich mittlerweile von dem Album.
Ja, bei mir auch. Leidet beim ersten Hören so ein bisschen darunter, dass er so eingezwängt ist zwischen diesen zwei Brechern, nämlich dem Holy Flaming Hammer und dem nächsten Song, Wasteland Warrior Hoots Patrol. Meine Güte, da habe ich mich schon sehr, sehr gefreut, als die Single rausgekommen ist.
Ja, die kam ja einen Tag früher als das Album mit einem sehr geilen Video dazu, wo man diese Motorradverfolgung auf dem Cover dann mal ganz beobachten kann. Und ja, das ist mal so der eingängige Hit erstmal, ne?
Ja,
auf besticht jeden Fall. Auch durch ein wahnsinniges, eine wahnsinnige Keyboard-Melodie. Also der ist halt eindeutig erstmal Keyboard getrieben, aber geht dann auch gitarrenmäßig später ganz gut los und ist catchy as fuck.
Ja, und ich sag mal, Christopher Baus Ausgeflipptheit ist natürlich auch stark in diesem Song, denn nachdem alles doof ist im Imperium an Dandexia und Doom and Gloom und alle haben Angst um ihr Leben, kommen jetzt die Helden zurück und sie kommen nicht etwa so zurück, sondern on nuclear powered motorbikes.
Ja. Yeah.
Und sagt eigentlich schon alles, was man wissen muss.
Wasteland Warrior Hoots Patrol, fighting goblins everywhere we go. Wasteland Warrior Hoots Patrol with hammer and axe prepare to attack.
Wunderschön. Genau.
Also ist der Wohlfühl-Happy-Song, wo jetzt der Barbar erstmal das Wasteland übernimmt und sagt, was hier Sache ist, ne? The only law is a law of Hoots, ne?
Genau. When a battle is fight, we'll be there at the speed of light, ist mein Lieblingszitat. Ja. Nee, aber da muss ich auch sagen, es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine Parallele von Gloryhammer zu Deathclock gefunden habe, tatsächlich. weil der Hootsman in seinem Rant gegen die Goblins das Wort pungent benutzt. Und in dem Kontext dachte ich mir, das könnte auch so eine Nathan Explosion Line sein, wie er da gerade irgendwie irgendeinen düsteren Melodeath-Zustand beschreibt. Nee, hat mir gut gefallen, auf jeden Fall.
Now I'm gonna give you to the count of three to get your good for nothing goblonic asses out here, or you're gonna taste the power of hoots.
Goblonic ist auch ein gutes Adjektiv. Ja. Das muss ich mir merken.
Das ist wieder mal, das zieht sich hier auch durchs ganze Album durch. Diese textliche Finesse, diese Kreativität im Text, in den Lyrics, die hat so nur Gloryhammer. Und das ist zum Großteil halt das Werk von Chris Bowes. Und da würde ich einen massiven Welten sehen zwischen den Lyrics von dem Gloryhammer-Album und den Lyrics vom Angus Mac 6-Album. Das muss ich ganz leider sagen. Die probieren das Gleiche zu machen, aber gegen die Lyrics von diesem Album wirkt leider alles an Lyrics auf dem Angus Mac 6-Album wie ausgebleicht.
Ja, es fehlen halt die Ebenen so ein bisschen. Es ist alles sehr on the nose.
Ja, ja. Ja, das, aber auch die geilen Formulierungen. Und ich weiß nicht, also ich habe mir gleich den Spaß gegönnt und das Album einmal durchgehört und die Texte wirklich eins zu eins mitgelesen. Und ich habe mehrfach laut gelacht. Und das ist was, das will ich von Gloryhammer. Und das kriege ich auch nur bei Gloryhammer. Ja. Interessant hier auch, der Pre-Chorus von Wasteland Warrior Hoots Patrol hat immer dieses mit Swords, Hammers, Battle Axe. Das meinen sein Manowar eine schöne Referenz ist, aber wenn man jetzt mal Swords und Hammers auch wieder als dieses Angus Mac 6 Glory Hammer Ding sieht, dann ist die Antwort auf beides natürlich Battle Axe, ne? Also Hoots. Also.
Ah, okay.
Weiß nicht, ob es so gemeint ist, aber irgendwie hatte ich gleich die Assoziation. Ja, nee, also das ist ein Hitsong, der ist auf Hitsingle gebürstet, ist natürlich der Nachfolger von Hollywood Hootsman. Die Charaktere kriegen ja immer so ein bisschen so einen eigenen Song auf jedem Album und ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Song im Live-Set jetzt Hollywood Hootsman ersetzen wird, was ich auch ganz okay finde.
Mhm. Ja, zu dem, was du gesagt hast, ich habe mittlerweile auch das Gefühl, Checkliste wäre so ein bisschen zu despektierlich gesagt, aber es gibt mittlerweile gibt's genügend Gloryhammer-Alben, dass man sagen kann, es gibt immer einen gewisse Elemente an Songs, die sind immer da, so, ne, die sich zu einem bestimmten Thema drehen. Aber dazu später mehr.
Eine Sache dürfen wir bei dem Song nicht vergessen, das Wichtigste eigentlich, nämlich, dass nach diesem Rant vom Hootsman erstmal ein krasses Gitarrensolo vom Gitarristen Sir Polesius kommt, aber das wird dann übergeleitet in ein Saxophon-Solo. Und das ist ja mal ein Novum auf Gloryhammer-Alben.
Stimmt,
Da holt nämlich der Hootsman einfach mal sein Saxophon raus und bläst dann da mal irgendwie so ein typisches 80er-Metal oder 80er-Pop-Metal-Saxophon-Solo rein, was an der Stelle einfach passt wie Arsch auf Eimer und wirft das dann ganz lässig hin, weil jetzt hat es der Hootsman erstmal allen gezeigt. Live übrigens dadurch umgesetzt, die haben ja jetzt gerade in den USA getourt und haben diesen Song da als neues Debüt mit im Set gehabt. Da kam dann mal Chris Bowes einfach schnell auf die Bühne und hat das Saxophon-Solo dahingelegt. Und ich meine, das ist natürlich Fan-Pleaser-Moment ohne Ende.
Auf jeden Fall, ja. Mhm. Ja, die Live-Aufnahmen, die muss ich mir alle noch mal reinziehen. Das, genau. Ja, da bin ich aber auch schon gespannt, wenn ich den Song mal live genießen darf.
Genau. Weiter geht's jetzt mit einem anderen Standardsong. Es gibt nämlich auch immer einen Song für den Sir Prolesius, für den Gitarristen.
Das sind immer die Crail-Songs. Die Crail-Songs.
Genau. Weil der Sir Prolesius, das ist ja der Anführer der Knights of Crail. Und da gab's auf dem ersten Album Hail to Crail. Auf dem zweiten gab es Glorious Eagle Warfare, weil da ja ab da die Knights of Crail auf
Kampfadlern reiten
im besten Herr der Ringe-Stil. Und dann gab es natürlich Masters of the Galaxy, den Song der bösen Knights of Crail. Und jetzt haben wir hier die Brotherhood of Crail mit Grandmaster Prolesius.
Genau. Ja, und die gegen die Goblins des Dandexian Wastelands in die zu Felde zieht, mehr oder weniger.
Genau. Und die sind eine ganz interessante Fraktion auf diesem Album. Also während der Hootsman mit seinen Wasteland Warriors mit Motorrädern durch das Wasteland fährt, haben die Knights of Crail da so ein bisschen ihre eigene Bruderschaft gegründet und sind am Anfang des Songs zumindest nicht mehr so ganz irgendwie unter der Krone von Dundee vorzufinden. Aber deren Ding ist es halt, im Wasteland mechanischen und Elektromüll zu sammeln und daraus was zu machen. Hier werden also Roboters gebaut, ne? Brotherhood of Crail to Robots We Hail. Und das hat einen Vibe eines gewissen Computerspiels, nämlich Fallout. Wir haben hier so eine richtige Fallout-Fraktion.
Es gab auch tatsächlich im Subreddit schon einen User, der die verschiedenen Gloryhammer-Alben verschiedenen Spielen zugeordnet hat. Und bei dieses Album hier ist tatsächlich Fallout 3. Ja, ist auch ganz interessant, weil bei Fallout gibt es tatsächlich die Brotherhood of Steel, und die ja sehr auf Mechanisierung setzt. Ich bin mir nicht sicher, ob man sich daran orientiert hat, aber ja, ist auf jeden Fall passend.
Ja, dieser Song ist musikalisch ein Mittempo-Stampfer und das, was diesen Song absolut ausmacht, die Trademark, ist der Wahnsinnsrefrain. Der hat nämlich nicht nur Wo-ho-ho drin, sondern der hat einen wahnsinnig gelayerten Chorgesang. Also es wird immer eine Zeile gesungen und bevor die zu Ende gesungen ist, kommt da schon ein wahnsinniger Hintergrundchor, der die andere Zeile singt. Und das erschlägt dich halt so mit diesem Männerchor-Gefühl. Und das soll halt eben dieses Brotherhood-mäßige auch richtig verdeutlichen. Und ich finde, das ist hier sehr genial musikalisch umgesetzt.
Das ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, um mal den Hellscore Choir und deren YouTube-Kanal ein bisschen vorzuheben. Das sind nämlich die, die da die Chorgesänge übernehmen. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob das ein Verbund von irgendeiner Uni ist oder so. Es sind auf jeden Fall abartig viele Leute, die Metal gut finden und entsprechende A-cappella-Cover ins Netz stellen. Und da war auch ein Cover von Drink dabei, von Alestorm. Und angeblich ist das wohl so ein bisschen, wie der Chris auf die aufmerksam geworden ist. Ja, auf jeden Fall eine richtig gelungene Ergänzung.
Genau. Die spielen auf dem Album auch häufiger eine Rolle. Da ist auch so ein Mädel, deren Namen ich leider gerade vergessen habe, die aber auch zu Hellscores gehört, die als weiblicher Gesang dann später nochmal auf dem Album vorkommt, was ja auch so ein Novum ist. Genau. Ja, textlich geht es halt darum, dass die Brotherhood of Crail diese mechanischen Teile sammelt und dann mit Robotern kämpft. Und die stehen halt auch gegen die Goblins des Wastelands, also gegen Sargus Freks Armee. Und da gibt es auch so einen Spoken Part halt hier eben von dem Sir Prolesius, der das ja auch sehr gerne live macht. Und halt letztes Mal war es dann immer Masters of the Galaxy. Und der sagt jetzt: Deformed Goblins of the Wasteland, you have proven yourself to be unworthy of our technology indeed. Now prepare to face the might of the Brotherhood of Crail. Das ist also hier jetzt jedes Mal der Catchphrase an der Stelle. Und interessanterweise ist das der erste Song von Gloryhammer überhaupt, der hauptsächlich auch von dem Paul, dem Gitarristen, der halt diesen Sir Prolesius oder Grandmaster Prolesius verkörpert, hauptsächlich geschrieben wurde. Also er hat seinen eigenen Themensong zu diesem Album beigetragen. Und das ist halt eben auch eine Stärke von Gloryhammer, dass da alle ziemlich intensiv in den Songwriting-Prozess involviert sind und ja, ich finde, das merkt man auch. Lateinisches Zitat für diesen Song übrigens noch aus dem Refrain: Wo-ho-ho, where the Brotherhood rides in alis aquilae. Das sagte mir erst nichts, aber das ist tatsächlich eine existierende lateinische Formulierung, die heißt auf den Schwingen eines Adlers. Also passender geht's nicht.
Auch da gibt's Victorious Eagle Warfare.
Ja. Die reiten auf Adlern und kämpfen mit Robotern. Was willst du mehr im Wasteland?
Ja, genau. Muss man erst mal machen können.
Richtig.
Ja, und
Gut.
dann geht's auch schon weiter mit Five Eternal. Einen Moment.
Das ist ein Song, der es mir echt angetan hat. ist vielleicht auf dem besten Weg, mein Highlight des Albums zu werden.
Da kommen wir auch voll in das rein, was du gerade gesagt hast, so nach dem Motto, jeder bringt sich ins in Songwriting-Prozess ein, weil dieser Song ist komplett von Mike Barber geschrieben.
Ach was.
Allerdings hat Chris gesagt, als er auf Reddit drauf angeschrieben wurde, ja, er hat ihn geschrieben, aber er hasst sich dafür. Keiner weiß wieso, ob es die Synthie-Einlagen sind, ich kann es nicht sagen.
Ich finde ihn saugeil.
Ich finde ihn auch saugeil. Ich kann, wie gesagt, das kann ich nicht nachvollziehen.
Der hat halt einen wahnsinnig catchigen Refrain, der halt wirklich durch diese Refrain-Melodie besticht, ne? I will fight for the light in the name of five eternal. Und auch wieder schöne Formulierungen drin, ne? Now overrun by toxic fiends and goblins minuscule ist halt auch so eine schöne. Ach, überhaupt die Reime, die haben, auch im Opener hier, Holy Flaming Hammer, da reimen die Splendor of Unicorn Defender. Ach, ich könnte mich in diesen Lyrics ergötzen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Später wird es dann ja auch bewusst schlecht, wenn wir zu, Sword Lord of the Goblin Horde kommen, aber das ist eine eigene Geschichte.
Ja, der kommt dann als nächstes, aber erst noch mal kurz zu diesem hier. Ich mag auch diese sehr schöne schottische Formulierung, gesungen natürlich hier von Angus MacFife, also auch aus der Rolle heraus. I will fight from the Clyde to the Tay. I'm fighting every day. Und Clyde und Tay, das sind halt typisch schottische Landschaftsbezeichnungen. Und weiß ich nicht. Also es ist einfach schön gemacht. Da ist Liebe drin in den Lyrics. Ja, eigentlich inhaltlich sagt der Song jetzt nicht so viel Neues. Das ist halt, dass hier der Angus MacFife jetzt halt sein Heldenteam zusammensammelt, ne? From the North, Barbarian, the Hoodsman is his name, and from the East, Prolicious, Grandmaster of Krayl und so weiter. Und dann kommt hier noch der mysteriöse Einsiedler Ralathor, Memories of Nuclear Submarines, wird dann da noch so reingehaucht in den Song. Das ist eigentlich so der Fellowship-Formation-Song des Albums, würde ich jetzt mal sagen.
Genau. Dann wird noch die Quest ein bisschen ausgeweitet. Der Mighty Laser Blaster wird angesprochen, den sie finden müssen, durch die Ancient Dwarven Caves. Ja. Und das ist so ein bisschen die Findungsphase des Albums.
Genau. Ja, und in diese Dwarven Caves, da bewegen wir uns jetzt mit dem nächsten Song. Und diese Dwarven Caves, die haben einen Endboss. Und dieser Endboss ist der Sword Lord of the Goblin Horde.
Genau. Sag da doch mal was zu den Reimen.
Reim dich oder ich fress dich. Also einfach, ne? Also hier müssen sich jetzt einfach mal drei Worte reimen. Sword Lord of the Goblin Horde. Ne, vier Worte natürlich. Sword Lord of the Goblin Horde. Und das wird im Refrain hier erstmal richtig zelebriert. Der Refrain ist schon ein Hammer.
Ich muss ehrlich sagen, ich habe einen nicht unbeträchtlichen Teil der Vorbereitungszeit darauf verschwendet, herauszufinden, was die Anspielung auf einen gewissen Song der Grail Knights in diesem Song soll. Weißt du da genaueres?
Wo wird denn da ein Grail Knight Song? Da habe ich was verpasst, glaube ich.
Das ist doch, da gibt es doch ein Sample von Laser Raptor 3D drin.
Echt?
Ja.
Das habe ich nicht mitbekommen.
Ja.
Musikalisch?
Ja.
Okay.
Aber ich kann mir nicht vorstellen, wieso. Du hattest mal irgendwie eine Anekdote mit Laser Raptor erzählt.
Ach so, okay, ja, das hatte ich in der Folge zum Review. Die Idee von Terror Vortex, von dem Album davor, war ja eigentlich, dass das in einer Welt von Laserdinosauriern stattfinden sollte. Und die Laserdinosaurier wurden dann rausgekürzt, weil eine andere Power-Metal-Band namens Victorious, eine deutsche Power-Metal-Band, diese Idee vorher rausgebracht hat mit einer EP, die sich rein um Laser-Dinosaurier praktisch handelt. Und Chris Bowes war, glaube ich, der Meinung und vielleicht auch nicht ganz zu Unrecht, dass die Idee so ein bisschen aus seinen Reddit-Posts zum Schreibprozess des Terror Vortex-Albums geklaut haben. Und daraufhin hat dann ja Tom als sein He-Man-Reitgetier, auf dem Angus McSicks Debüt sich ein Lasershooting Dinosaur gewählt. Ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, und zwischendurch haben halt Grail Knights dann halt auch ihren Laser Raptors 3D-Song rausgebracht. Also genau, keine Ahnung, ob das damit was zu tun hat.
Extrem ähnlich klingt halt der Beginn von Sword Lord of the Goblin Horde. Ich bin auch auf dem Subreddit auf einen gestoßen, der gefragt hat, was es damit auf sich hat. Also ich bin nicht alleine in der Einschätzung, aber eine vernünftige Antwort. Vielleicht ist es einfach nur Getrolle. Das ist bei Chris Bowes immer eine nicht unwahrscheinliche Möglichkeit. Ja. Aber wer weiß. Falls es einer von euch weiß, schreibt uns doch gerne an.
Ja, gerade um diesen Trennungsprozess von Thomas Winkler als Sänger herum hat der ja mit Grail Knights kollaboriert, nämlich bei dem grandiosen Song vom letzten Grail Knights Album. Na, wie heißt er denn jetzt hier noch? Nicht Pumping Iron Power, sondern Muscle Bound for Glory natürlich. Genau. Das ist ja ein Song featuring Thomas Winkler in der Angus McFife-Rolle und da wird auch der Hammer besungen und so weiter. Und wie man das so mitgekriegt hat, war die Band mäßig begeistert, dass Thomas damals die Angus McFife-Rolle dann in andere Bands reingetragen hat und so weiter. Vielleicht ist das dann der kleine Wink dann gegen Grail Knights, weil es... Mir ist nämlich so diese Idee gekommen, ob dieser Song tatsächlich ein bisschen ein Diss-Track ist, ein Rück-Diss-Track an Thomas Winkler, der ja jetzt sehr plakativ den Hammer gegen das Sword of Power ausgetauscht hat. Und der Zwischenboss auf diesem Album ist dann halt eben der Sword Lord of the Goblin Horde. Weiß nicht. Also ich habe schon überlegt, ob man diesen Song laut auf den Angus McSicks Konzerten singen soll.
Im Sommer haben wir die Gelegenheit dazu. Ja.
Aber musikalisch ist der Song auch ein Hit. Ich habe nicht wenige gelesen, die gesagt haben, das ist ihr Lieblingssong des Albums. Ich würde nicht so weit gehen, aber ich mag ihn ganz gerne. Aber der Refrain, der auch meiner Meinung nach ziemliche Rhapsody-Anleihen hat, der geht ganz gut nach vorne, weil er halt eben Sword Lord of the Goblin Horde, Black Knights of the Dwarven Caverns.
Aber guck mal,
diese Hidden Way, but the Sword of the Lord of the Goblin Horde. Also
aber, immer diese
gespielt.
Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Aber diese Melodie ist ja genau die von Laser Raptors 3D von den Grail Knights.
Ja, okay.
Also so habe ich sie rausgehört, mehr oder weniger. Deswegen, ich fand es einfach nur
Firestorm, Night of the Laser
Raptor. Ja, ja. Genau, und ja.
Wurde ja gesagt, ich soll im Podcast mehr singen nebenbei.
Check, haben wir auch einen Haken hintergesetzt.
Ja, Grüße an Martin.
Ja, genau. Also ich, aber um es zusammenzufassen, abgesehen von dieser Sache, wo wir vielleicht in Zukunft euch noch mehr Info bieten können. Auf jeden Fall ein solider Song.
Ja. Am Ende spricht der Sword Goblin da, der Sword Lord of the Goblin Horde dann auch nochmal. Da ist hier Now Enough Chatter, Prepare for Battle and Guard. Und dann gibt's dann halt den Zwischenbosskampf, wo Angus McFife und die ganze Truppe dann eben den Sword Lord besiegen und es damit durch die Dwarven Caverns schaffen und jetzt sind sie ganz nah da dran, das Artefakt, das sie hier questartig an sich reißen wollen, auch wirklich in die Hände zu bekommen, nämlich den Vorpal Laser Blaster of Pittenweem.
Ja, und da sind wir bei etwas, was wir vorhin schon angesprochen haben, nämlich den Glory Hammer Kategorien. Und man hat das Gefühl, nicht alle, aber die meisten Alben von Glory Hammer brauchen den Item-Song.
Ja.
Sei es der Legendary Enchanted Jetpack oder das Amulet of Justice. Und jetzt ist es der Vorpal Laser Blaster, der zur Erfüllung der Quest errungen werden muss.
Genau, weil das war die Prophezeiung, dass sie halt durch diese Dwarven Caverns müssen, um genau diesen zu holen, um sich damit dann dem Evil Wizard Sargothrax zu stellen und ihn dann unschädlich zu machen. Genau. Das ist die Story von dem Song, wobei der einen Twist am Ende hat, weil als sie dann endlich ankommen, da hat wer anders sich den schon geschnappt, nämlich Sargus Rex.
Ja, the immortal Sargothrax.
Pathetic mortal scum, your quest was in vain and your realm is doomed. For the Vorpal Laser Blaster of Pittenweem is now in the hands of the immortal Sargothrax.
Ja, da muss man sagen, da kommt irgendwie alleine schon so eine unglaubliche, ich finde, es ist einfach ein unglaublicher Humor da drin, dass du diese schottischen Gebietsbezeichnungen hast mit diesen epischen Beschreibungen. Aber das ist jetzt ja nur keine neue Sache bei Glory Hammer. Aber bei dem haben sie es auf jeden Fall nochmal auf die Spitze getrieben.
Ja,
Ja, aber.
Pittenweem ist fast so gut wie Achtermachti.
Ja, genau. Ja, und jetzt kommen wir zu einem Song, der schon so ein bisschen der Spoiler-Song war auch, wo man die Geschichte so ein bisschen ahnen konnte, weil auch eine Single und meiner Meinung nach selbst nach Release der beste Song des Albums, selbst wenn man das großartige Video außen vor lässt, was dem Ganzen noch mal eine ganz andere Perspektive bietet. Denn jetzt bei Keeper of the Celestial Flame of Abernathy gibt's quasi sozusagen einen Flashback. Und zum ersten Mal kriegt Sargothrax, der Großbösewicht, der Antagonist von Angus MacFife, eine Backstory.
Genau. Dieser Song wurde als erste Single veröffentlicht, ist im Januar auch schon bei den glorreichen Ale Glory Windrum Konzerten live gespielt worden. Wenn man den das erste Mal live hört, dann kriegt man den nicht voll gefasst. Also so ging es mir zumindest auf den Konzerten. Der ist nach Release schon mal ordentlich gewachsen. Das Video, wie du richtig sagst, hat da eine ganze Menge beigetragen. Ist sicherlich der Song, den ich am meisten gehört habe, bevor das Album rauskam. Aber ich muss sagen, an dieser Stelle im Album haut der so richtig, richtig rein. Also ich habe es, glaube ich, noch nie erlebt, dass ein Song durch das Placement auf ein Album noch mal so gewachsen ist.
Ja, bin ich voll dabei. Aber auf der anderen Seite sage ich jetzt schon wieder das, was ich dauernd sage, wenn neue Alben rauskommen, die mir gefallen. Ich finde, das Ganze würde wesentlich besser funktionieren, wenn man die krassen, die Single-Songs vorher nicht kennen würde. Aber naja, es ist halt
Ja,
eine Vermarktungssache. Aber auf der anderen Seite stelle ich mir halt auch die Frage, wie ich das Ganze bewerten würde, wenn ich das Album komplett blind gehört hätte, ohne einen der Songs zu kennen, weil das ist wirklich, das ist mächtig, das ist einfach nur mächtig.
es ist ja so ein Trend im Underground, so Stichwort der Forever Forum zum Beispiel, dass die Leute da sich weigern, vorab Singles zu hören und immer warten bis zum vollen Album-Release, weil sie halt noch diese Albumphilosophie haben. Und das ist ja was, was man nachvollziehen kann und auch durchaus bei Konzeptalben nachvollziehen kann. Hier auch, ich muss wieder einen Angus Mac 6-Vergleich aufmachen. Angus Mac 6 haben ja eine ganz andere Strategie gemacht. Die haben sehr auf die Singles gesetzt und haben dann das Album in einer Reihenfolge aufgebaut, das die Singles ganz nach vorne gestellt hat und praktisch die bisschen anderen, komplexeren Songs mehr nach hinten und auf diese Weise eine Albumreihenfolge gemacht hat der Songs, die überhaupt nicht die Story erzählen. Und das ist auch sehr kritisiert worden, selbst von den wohlwollenden Fans. Und dieses Album macht es halt komplett anders. Hier wird ganz klar die Story durchgezogen und die Story hat auch ein großes Element. Also ich finde, wenn man dieses Album ohne Lyrics konsumiert, dann verpasst man echt was. Und da ist es sehr erstaunlich, dass diese erste Single, die halt musikalisch auch wirklich, würde ich sagen, die Hitsingle des Albums ist, jetzt als vorletzter Song praktisch fast ganz am Ende steht. Das ist also schon von daher eine interessante Entscheidung, wobei man halt vorne mit Holy Flaming Hammer und mit Wasteland Warrior, Hoots Patrols natürlich, mit Patrol natürlich auch, zwei Hits stehen hat. Aber ja, der Song ist einfach. Also ich finde den genial.
Ja, ich finde den auch genial und ja, auch hier, man kann das Ganze schon als einen der dramaturgischen Höhepunkte sehen, aber auch hier bleibt der Humor nicht auf der Strecke, denn es wird offenbart, dass Sargo Thrax, bevor er ein Evil Wizard wurde, einfach nur ein einfacher Farmer sein wollte, der Körbe flechtet. Mhm. Dummerweise kam dann der Vorfahr von Angus MacFife, Lord Dundex, um die Ecke und hat die schöne Korbflechtfarm einfach mal platt gemacht für sein wunderschönes Kingdom of Fife. Und dann war ein Antagonist geboren und er hat seine Seele an dunkle Mächte verkauft, um Magie zu können und den Nachkommen von Dundex heimzuzahlen.
Im Video, in dem sehr geil gemachten Video zu dem Song, wird ja diese Gentrifizierung der Korbflechtfarm dadurch symbolisiert, dass da plötzlich ein Aquädukt steht.
aber das Coole ist, es gibt für das Video ja auch so eine Ambient-Version. Und ja. in der Version, wo dann Five plötzlich zu seiner vollen Pracht da ist, hört man so ein Bling. Das fand ich großartig.
Ja, es gibt vor allen Dingen auch eine Kazoo-Cover-Version von dem Song, die ist absoluter Hammer. Manche sagen, sie ist besser als das Original, aber da lasse ich jeden selbst. Aber auch das Video dazu ist sehr empfehlenswert, findet man auf YouTube. Genau. Dieser Song zeichnet sich dadurch aus, dass er im Prinzip drei verschiedene Refrains hat. Da wird man also mit geilen Melodien einfach so zugeknallt und er geht ansonsten auch sehr nach vorne. Und es ist wieder diese Sache, dass der böse Antagonist hier so einen Happy-Go-Lucky-Song kriegt. Also genau wie bei Universe on Fire oder bei Masters of the Galaxy kriegen die fröhlichsten und anregendsten Songs des Albums immer die Bösen. Genau, und was ich hier auch wieder lyrisch sagen muss, also der Song besticht für mich dadurch, dass im Hauptrefrain eben dieses Wort so betont wird, nefarious. Ja. Sorcerer, nefarious. Und ich weiß nicht, ob du das vorher in deinem aktiven Vokabular hattest, aber ich bilde mir halt ein, ganz gut Englisch zu können und ich musste es auch nachschlagen. Das heißt sowas wie schändlich oder ruchlos. Und einfach mal dieses Wort als zentrales Wort vom Refrain da so hinzustellen, ich finde es genial gemacht.
Ja. Ja, kann ich nichts hinzufügen. Wie gesagt, also ja, es ist auch keine Neuigkeit, aber Gloryhammer, je tiefer man in die Lyrics geht, desto mehr lebt der Song.
Ja. Ach so, apropos Hammer-Lyrics, habe ich, glaube ich, vorhin gar nicht erwähnt, aber eine meiner Lieblings-Lyrics sind in Imperium Dundexia. Da reimen die nämlich ganz simpel einfach Wizard frozen in tomb, his nuclear clone made Dundee go kaboom.
Ja, ja, ja. Das ist auch, das ist mir auch aufgefallen tatsächlich.
Nee, also dieses Kaboom da drin, ich habe so losgegrölt, als ich das erste Mal gehört habe.
Ja, also der Chris, der kann das ganz gut mit unglaublich behämmerten und unglaublich durchdachten Lyrics zu jonglieren. Ja. Und dadurch entsteht auch ein unglaublicher Humor. Ja. Genau. Ja, zurück zu dem Sargo Thrax Happy Go Lucky Song.
Genau. Ja, mit dem wird einfach mal kurz zum Ende des Albums die ganze Backstory von Sargo Thrax zusammengefasst und führt dann darauf hin, dass es jetzt halt ganz zentral um Sargo Thrax geht. Der ist ja als Akteur nach der Atombombenzündung im Opener-Song gar nicht mehr aufgetreten. Da ging es dann ja mehr um die anderen Charaktere und ihre Missionen und so weiter. Erst am Ende von Vorpal Laser Blaster hat er dann sich das Artefakt praktisch geschnappt und alle sind geschockt. Dann kriegt er seinen Happy-Song, der ihn darstellt. Also das ist fast so ein bisschen Musical-mäßig. Ich hatte da so ein bisschen so einen Disney-Film vor Augen. Ne? Also der Antagonist dreht hier jetzt mal die ganze Story und kriegt dann da so seinen Zelebrierungssong. Und dann geht es aber in den Höhepunkt des Albums. Und das ist das, wo alle Hardcore-Gloryhammer-Fans immer drauf warten, den finalen Song des Albums, das große Epikstück.
Genau. Und da sind die Chancen ja eigentlich noch krasser als bei den letzten Alben gegen Angus MacFife eingestellt. Mhm. Weil jetzt gibt's ja den Double Wizard. Und neben dem Knife of Evil, was im letzten Album schon ein wichtiges Artefakt war, hat er jetzt halt auch noch den Laser Blaster. Und die Frage, die im Raum steht, ist, kann der Hammer of Glory gegen diese beiden Artefakte bestehen?
Genau, darum soll es in diesem Song gehen. Also es geht darum, dass irgendwie jetzt Angus MacFife und sein Team sich mit der neuen Situation abfinden müssen und sie suchen erstmal einen Weg gegen die Super Sargostrax Brothers, wie sie auch schon zwischendurch genannt wurden, oder Super Wizard Brothers, anstinken kann. Und ich meine, er hat als Artefakt seinen Hammer of Glory, aber er braucht ein bisschen mehr. Und das, was er sich dann mit der Hilfe von den Knights of Crail zusammenbaut, ist der Robot Prince of Ochtatul. Das heißt, hier wird jetzt mit einem Mech gegen zwei böse Wizards mit Artefakten gekämpft.
Oder dem Electronic Lord of War, wie es beschrieben wird.
Mhm. Der wird sehr ausführlich beschrieben hier, so, ne, also with eyes ablaze with crimson fire and great boronic wings, his armor wrought from power steel, hair of the Mecha King und so weiter. Also unglaublich zelebrierter Ding. Und jetzt geht's hier halt mit einem selbstgebachten Mech gegen die Double Wizards. Ich muss sagen, ich verbringe gerade, wie wahrscheinlich einige andere Leute auch, jede freie Minute meiner Zeit damit, Zelda Tears of the Kingdom zu spielen. Und ich denke tatsächlich mittlerweile so ein bisschen in dieser Welt, aber ich habe mich gerade bei diesem Song, überhaupt bei dem Album, aber gerade bei diesem Song unheimlich an Tears of the Kingdom erinnert gefühlt, weil da ist ja die große Neuerung jetzt auch, dass man in dieser riesigen Open World, die ja immer noch auch so ein bisschen in so einer postapokalyptischen Zeit spielt, aus Bauteilen aus vorheriger Zeit dann irgendwie jetzt wahnsinnige Fahrzeuge und Roboter und Mechs zusammenbauen kann und dann da die Goblins, die Bokoblins heißen bei Zelda, dann auch mit Laserwaffen und Flammenwerfern und so weiter malträtieren kann. Und irgendwie, als ich die Lyrics zu diesem Song gelesen habe, da war ich komplett in Hyrule und bei Tears of the Kingdom.
Ja. Ja, da kann ich nicht mitreden. Ich spiel gerade nur Pathfinder, da gibt's sowas leider noch nicht. Mhm. Ja, aber ich hoffe, deine Kreationen bei Zelda, die werden nie auf einen Sargothrax stoßen. Mhm. Denn der Robot Prince of Ochtatul, der macht's leider nicht lange. Nee. Der wird durch die Magie des Knife of Evil zu Fall gebracht. Und Ochtatul no longer fight, wie es so schön heißt.
Und das ist halt auch das super Geile. Das ist übrigens auch reminiszent zu dem finalen Song von dem zweiten Album, Apocalypse 1992. Da gibt's halt auch die Dwarfs of Aberdeen, die aus ihren Minen aufsteigen und dann halt so in so einem Zwischenvers glorreich besungen werden und dann auch im Nullkommanichts einfach weggeschossen werden. Mhm. Und genau den gleichen Witz haben sie hier in diesen Song auch nochmal eingebaut. Also so geht's halt dem Robot Prince of Ochtatul. Ja, und das bedeutet, unsere Helden stehen jetzt halt den beiden Sargothrax, einmal mit Knife of Evil und einmal mit dem Vorpal Laser Blaster gegenüber. Und dann gibt es den epischen Kampf.
Ja.
Musikalisch übrigens alles wunderbar umgesetzt. Der Song ist halt einer von diesen langen Dingern, der halt keinen klaren Refrain hat, aber viel musikalische Parts, richtiger Epos. Vielleicht einer der besten Longtracks oder der beste Longtrack vielleicht, den Gloryhammer bisher geschrieben haben, würde ich sagen.
Ja, also das ist ja sowieso immer das Highlight des Albums, so diese Auflösungssongs. Mhm. Ja, ich muss auch sagen, der gefällt mir sehr gut. Ich bin noch nicht bereit, den zu ranken, aber
Ja.
ja. Genau, ja. Aber wie bei allen anderen oder bei vielen Glory Hammer-Alben auch, ist es hier so wie immer mehr oder weniger. Angus und Sargothrax kämpfen, oder Angus und zwei Sargothrax in dem Fall, der Double Wizard. Und eine dritte Partei kommt rein und wendet das Blatt, mehr oder weniger. Beim letzten
Genau.
Mal war es der Hootsman. Und hier tauchen plötzlich die Star Lords of Eternity auf. Die sagen, was bringt ihr diese drei mächtigen Artefakte zusammen? Also den Laser Blaster, das Knife of Evil und den Hammer of Glory. Und dadurch habt ihr jetzt die Star Lords of Eternity beschworen. Die dann ja, sich in den Kampf einmischen.
Genau. These weapons are not your playthings to be trifled with. Genau, und durch diese göttliche Intervention wird jetzt einfach mal wieder alles ausgelöscht. Das heißt, auf diesem Album sterben alle nicht einmal, sondern zweimal.
Es beginnt, es endet so ein bisschen, wie es begonnen hat.
Ja. Das ist also, ja. Ein sehr interessantes Ende, aber ist auch wiederum die Überleitung wahrscheinlich dann zu Album Nummer 5. Denn die Starlords töten alle außer Angus und den nehmen sie mit sich. Und die voyagen jetzt durchs Multiverse. Und das Schöne ist ja, der Song endet dann mit einer Hommage an den ersten Song. Da kommt also der Refrain von Holy Flaming Hammer auf Unholy Cosmic Frost nochmal rein, aber mit einem geänderten Text. Und eine Speedy-Version und macht also auch wirklich so, zieht den Kreis komplett für das Album. Also das endet so, wie es begonnen hat. Und an der Stelle ist der Song sowieso schon super schnell und super aktiv und so weiter. Und das ist also mal ein echter Höhepunkt, würde ich sagen.
Ja, finde ich auch. Danach gibt es auch noch ein bisschen Latein um die Ohren. Ecce Princeps Dundonensis Imperator ascendit in Astra Aeterna. Also Angus steigt zu den Sternen auf. Und was es danach dann noch gibt, was im Subreddit auch sehr, sehr viel besprochen wurde, danach gibt es dann noch eine Morse-Sequenz, mehr oder weniger. Also beim letzten Album hieß es danach ja, aktiviere Sargothrax Klon XYZ, damit man weiß, dass es weitergeht. Und hier gibt es eine Abfolge von Zeichen, wo erst jeder dachte, okay, das ist ein Morse-Code, ist es aber gar nicht. Weil die Abstände dafür wohl nicht stimmen und so und das keinen Sinn macht im Morse-Alphabet. Und jetzt ist die große Frage, die im Raum steht, ist das eine versteckte Botschaft oder trollt der liebe Herr Bowes wieder ein bisschen, was wie gesagt immer wieder eine Möglichkeit ist.
Ja, beim Stand dieser Aufnahme ist dieses Rätsel tatsächlich noch nicht geklärt. Vielleicht wird das sich in den nächsten Tagen schon klären. Wer weiß, wer weiß. Aber das ist halt auch immer schön, wenn man so ein bisschen ein Puzzle hier mit eingebaut hat. Genau. In diesem Song ist auch noch mein Lieblingszitat des Albums versteckt. Auch wieder eine lyrische Kreation. Nämlich nach Begone, false servants of chaos. I swear by the blood of the sword in my veins, I will never be defeated. Das ist auch, da muss man erstmal drauf kommen. Das ist natürlich auch wieder eine Anspielung auf das schlechte Englisch der Euro-Power-Metal-Alben wie den frühen Rhapsody zum Beispiel.
Ja,
Aber I swear by the blood of the sword in my veins.
es reiht sich direkt an When a Battle is Fight
Ja.
an. Nee, das macht schon Spaß. Ja, aber im wahrsten Sinne des Wortes eine runde Sache.
Ja.
Es gibt keinen Song auf dem Album, der mir nicht gefällt, aber das hat der Chris Bowes mittlerweile, und mittlerweile sind ja auch sehr, sehr viele Leute da involviert, haben wir ja schon gesagt. Das haben die mittlerweile sehr, sehr gut raus. Ja, ich bin richtig zufrieden damit. Bin einfach nur, ja, bin richtig zufrieden damit.
Ja, ich war zwischendurch an dem Punkt, dass ich auf Gloryhammer nur noch so mäßig Bock hatte. Das liegt aber unter anderem daran, dass die halt so lange nichts mehr Neues rausgebracht haben und natürlich auch, dass sich diese ganze nervige Bandtrennungsgeschichte da so ergeben hat. Aber dieses Album funktioniert für mich auch von vorne bis hinten. Die drei Singles sind sicherlich die eingängigsten Songs, vielleicht neben Sword Lord of the Goblin Horde. Bei mir nach so, weiß ich nicht, 8 Durchläufen oder so, die ich dem Album jetzt gegeben habe, wachsen aber alle anderen Songs auch enorm. Also auf keinen Fall nur mal kurz in das Album reinhören, sondern dem durchaus ein paar Durchläufe geben. Ich würde sagen, das ist ein Album, was ich hinter keinem anderen Gloryhammer-Album verstecken muss. Ich würde nicht sagen, dass da ein neuer Universe on Fire drauf ist.
Nee.
Ich würde auch nicht sagen, also das letzte Album hatte schon so mit Masters of the Galaxy und auch hier in Hoots We Trust, hier dem Opener, hatte schon so ein bisschen auf Anhieb mitreißendere Songs, würde ich mal sagen. Ich fand aber auch, dass die auf dem letzten Album so ein paar Songs haben, die ein bisschen zu sehr auf Hit gebürstet waren. Vor allen Dingen Hoots Force ist ein Song, der bei mir nicht so richtig gut gealtert ist, weil der mir ein bisschen zu glatt und poppig ist irgendwie. Und ich finde, diese Balance treffen sie auf diesem Album besser. Und ich glaube, dieses Album hat mehr Potenzial, noch zu wachsen, eben weil es nicht so sehr auf Keyboard-Hits gestrickt ist.
Bei mir ist es so, ich muss dem Ganzen, ich habe es noch nicht achtmal durchgehört, freue mich aber drauf, wenn ich das, dass ich mich ein bisschen mehr damit beschäftigen kann. Vorbereitungszeit auf diese Folge war etwas knapp bemessen. Aber ich würde sagen, vom ersten Durchhören würde ich sogar sagen, es gefällt mir besser als das letzte. Aber ja. Das würde dann auch wieder meine Theorie unterstützen, dass Christopher Bowes immer nur ein Album raushaut, was einfach nur gut ist und eins, was überragend ist. Und bei überragend sind wir jetzt bei Gloryhammer angekommen. Und ja, genau.
Also auf jeden Fall ganz starker Anspieltipp. Ich meine, es ist von uns nichts Überraschendes, ne? Also ich meine, die länger über Metal hören, die wissen, was sie hier zu erwarten haben. Aber ja, ich freue mich auch tatsächlich, obwohl ich sie jetzt dreimal dieses Jahr schon gesehen habe, sie nochmal irgendwo wiederzusehen. Bin jetzt leider auf keinem Festival, wo sie nochmal spielen. Aber ich glaube, mit diesem Albumpaket, vielleicht als richtige Headliner-Tour oder sowas, hätte ich schon Bock drauf.
Ich muss sagen, ich würde mich mal wirklich sehr freuen, gerade bei dem Album, wenn sie es mal komplett spielen würden. Ich glaube, das werden wir nie bekommen, weil bei, wie gesagt, Gloryhammer andere Sachen wie Live-Kompatibilität auch wichtiger sind. Aber das wäre mal eine richtige Ansage.
Ah, die haben als Special Tour mal Apocalypse 1992 komplett live gespielt. Also unmöglich ist es nicht. Ich halte es nicht für sehr wahrscheinlich, aber ja, ich hätte Bock.
In dem Sinne würde ich sagen, war es das wieder mal. Oder hattest du noch was?
Nö.
Okay, dann hat wieder Über Metal Things gemacht und sich mit Gloryhammer auseinandergesetzt. Tipps gibt es in dieser Folge keine, weil sie auf die letzte, an die letzte angenäht war. Deswegen bleibt uns nichts anderes zu tun, als euch einen schönen Tag zu wünschen. Macht es gut, hört Gloryhammer und hört das neue Album mindestens 8-mal durch.
For the eternal glory of Dundee.
A battle is fight.